passiert es manchmal, dass sich Leute verhaspeln, verquatschen und sagen, ja, ich habe mein Notebook, mein Laptop dabei, ich arbeite online.
Bam, bam,
das war's. Pass zurück, warten auf den nächsten Flieger und tschüss nach Hause.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Auswandern Thailand Podcast. Mein Name ist Stefan von der FS Consulting und heute bei mir im Studio wie immer unser Wolfgang von der Easy ABC Sprachschule. Servus Wolfgang.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Servus, freut mich auch. Heute möchten wir eine Sonderfolge einfügen und zwar geht es um ein brandheißes, brandaktuelles Thema. Und zwar haben wir Medienberichten zufolge gesehen und gehört und gelesen, dass es im Moment wieder verstärkt Kontrollen und auch Razzien gibt zu dem Thema Fake-Visa in Thailand, respektive Visa, die ausgestellt wurden, aber nicht richtig registriert oder nicht richtig angegeben wurden. Auch zum Thema Education Visa, Non-Immigrant ID Visa, werden wir auch später noch genauer darauf zukommen. Wolfgang, startet ja gleich direkt in den Podcast und für unsere Zuhörer und Zuseher am besten direkt genau darauf hin, was unsere Pointe heute ist in der Sondersendung.
Okay, fangen wir doch einfach mal mit diesen Fake Visa an. Ich habe auch davon gelesen, aber sind das denn tatsächlich Fake-Visa, das heißt, die gar nicht existieren oder du bist ja in diesem Metier drin. Was kann man sich unter so einem Fake-Visa vorstellen?
Also im Fake-Visa-Metier bin ich nicht drin, liebe Zuhörer.
Aber im Visa-Metier.
Aber natürlich im Visa-Metier, ja. Ich muss da sagen, also mir natürlich ist mir aufgrund meiner Tätigkeit in dieser Branche schon bekannt, dass es Büros, Agenturen oder Vermittler gibt, die entsprechend hier Visa ausstellen bzw. vermitteln können, die jetzt nicht 100% registriert sind, legal sind oder bei allen Behörden vorgelegt wurden. Das ist mir bekannt, dass es das gibt. Ganz fake ist auch schwierig zu sagen. Also mir ist jetzt kein Büro oder kein Fall bekannt, wo es tatsächlich um ein Fake-Visa ging, also wo einfach nur quasi jemand da reingestempelt hat und gesagt, nee, ich habe ein Visa. Das ist mir nicht bekannt. Aber mir sind schon Fälle bekannt, wo zum Beispiel, wenn ich das ID-Visa ganz kurz als Beispiel nehmen kann, wo jetzt zum Beispiel ein Visa in den Reisepass gestempelt wurden, die auch ordentlich quasi im System erfasst wurden, aber nicht im System des Bildungsministeriums. Mhm. Also da ist der Inhaber des Visums natürlich absolut einwanderungstechnisch korrekt, weil er natürlich den ganzen Systemen am Flughafen etc. Gar nicht durchs Raster fällt, außer er ist im Overstay natürlich. Aber im Hintergrund betrachtet sind solche Personen oft dann nicht bei den entsprechenden Behörden gemeldet. Das heißt, in diesem speziellen Fall mit dem ID-Visa wäre das so, dass der Inhaber des Visums beim thailändischen Bildungsministerium, was ja grundsätzlich die Genehmigung erteilen muss für die Ausstellung eines Studentenvisums, nicht erfasst ist und somit offiziell eigentlich kein Student ist. Und das sind wahrscheinlich die Dinge, die da entsprechend in den Medien etwas aufgerührt wurden.
Mhm. Kann man sich das auch so vorstellen, dass gewisse Agenturen einfach nur, um viel Kundschaft einfach Kundschaft zu bekommen und viel Kundschaft zu bekommen, mit Behördenvertretern vielleicht auch zusammenarbeiten, um, sage ich jetzt mal, Visa auszustellen, die zwar existieren, die es wirklich, das sind also tatsächlich echte Visa, aber sind eben nicht im System hinterlegt.
Na, in erster Linie möchte ich da schon anmerken, dass natürlich für alle Botschaftsbeamten und Behördenmitarbeiter immer die Unschuldsvermutung gilt, auch in Thailand. Aber ja.
Gut, das ist bekannt. Also, es ist jetzt.
Meine Erfahrung, ich versuche die richtigen Worte zu finden. Ja. Meiner Erfahrung nach ist genau dies der Weg, der teilweise über, zwielichtige Agenten oder Büros entsprechend gewählt wird. Ja.
Gut, wie kann man sich davor schützen?
Na, grundsätzlich.
Woher, wie soll ich als Kunde, sorry, dass ich dir ins Wort falle, wie soll ich als Kunde wissen, wenn ich mich jetzt, ich meine, okay, ich weiß von euch, dass ihr seriös arbeitet. Das weiß ich deshalb, weil wir schon viele Kunden zu euch geschickt haben und es hat immer alles problemlos funktioniert. Deswegen weiß ich das und ich kann auch euch weiterempfehlen. Aber Thailand ist groß und nicht jeder kommt zu FS Consulting. Mhm. Wie kann jetzt der Kunde Herr XYZ wissen, wenn er sich an eine Agentur wendet und dort sich um ein Visum bemüht, dass dieses Visum tatsächlich ein echtes Visum ist?
Na, es gibt da meines Erachtens schon Anzeichen. Also vor allem im Gespräch mit dem jeweiligen Vertreter dieser Agentur oder dieses Büros kann man mal schon am Gesprächsfluss erkennen, in welche Richtung das geht. Wenn natürlich Aufforderungen gestellt werden zu utopischen Preisen und auch Fragen gestellt werden, zum Beispiel, nennen wir das Non-Minute-All-Retirement-Visum, und jemand fragt, das Geld hast du eh nicht, das Geld brauchst du eh nicht einlegen, das machen wir für dich, dann kann man sich schon entsprechend einstellen auf diesen Punkt, dass es heißt, okay, da wird jetzt ein Vorgang durchgeführt, der nicht im Sinne des thailändischen Einwanderungssystems ist. Oder gerade beim für unter 50-Jährige mit dem Education Visa, man stellt einfach, sage ich mal, dem Büro, dass dies vermittelt, was ja grundsätzlich eine ordentliche und legitime Arbeit ist, dass es jemand vertreibt auch, einfach die Frage, wie oft muss ich zum Unterricht kommen? Oder man sieht das dann auch oft dann, wenn man die Frage stellt, wo ist denn eigentlich meine Schule? Und wenn dann so Antworten bekommen wie, das braucht dich nicht zu interessieren oder das ist jetzt nicht relevant, es geht, willst ein Visum oder willst lernen, also solche teilweise schon trotzigen Ansagen, so kenne ich das von Rückmeldungen, dann kann man schon seine Schlüsse daraus ziehen. Und bei zum Beispiel Aufenthaltsgenehmigungen resultierend aus dem Non-Immigrant-ID-Visum wird ja immer auch der Name der Schule in thailändischer Sprache reingestempelt. Natürlich weiß ich, dass das sehr viele nicht lesen können, aber mit dem Telefon, mit dem entsprechenden Übersetzer kann man den Namen der Schule dann entsprechend übersetzen lassen und dann einfach mal im Google eine Suche durchführen und sieht, okay, die Schule ist vielleicht irgendwo in Nowhereburi. Ich bin aber jetzt, nehmen wir an, in Pattaya, ja, dass ich da nicht studieren kann, macht durchaus Sinn. Es ist auch sehr oft so, dass in Pattaya das Büro ist, dann wird diese Visa-Art verkauft und dann wird zusätzlich noch gesagt, okay, das kannst du aber nicht hier machen, dafür musst du in eine andere Provinz. Und das sind so, schon so Dinge, wo du dann weißt, okay, ich muss in eine andere Provinz, obwohl ich hier lebe, das geht mit den thailändischen Einwanderungsgesetzen auch nicht konform. Also es ist immer diese Immigration für jemanden zuständig in der Provinz, wo ich beantrage. Also wenn mir jetzt ein Büro sagt, können wir machen, ein Büro in Bangkok und sagt, fahr dafür nach, musst aber nach Sukhothai fahren, als Beispiel, ohne jetzt nicht mehr, überhaupt keinen Bezug, und dann bekommst du es dort, dann weiß ich schon, ob ich es dann mache oder nicht, ist immer jedem selbst überlassen. Aber dann weiß ich schon, dass es hier einen Haken gibt, dass es hier nicht mit richtigen Dingen zugeht. Und was wir zum Beispiel machen beim Education Visa, wir machen den Education Visa innerhalb des Landes gar nicht. Also wir, sage ich so gerade raus, wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Wir wollen da nicht in das Schema fallen. Was wir aber schon machen, machen wir auch in Kooperation mit dir schon seit etlichen Jahren, wir beantragen Non-Immigrant-ID-Visa ausschließlich bei Botschaften und Konsulaten im Ausland über das E-Visa-System. Da wird der Antrag tatsächlich einer thailändischen Botschaft vorgelegt. Da wird von der Botschaft oder dem Konsulat auch entsprechend die Unterlagen, die Registrierungsunterlagen und die Unterlagen des Inhabers der Schule angefordert, wie ein ordentlicher Stundenplan. Und die Unterlagen werden auch entsprechend erst nach Anmeldung beim Bildungsministerium zur Verfügung gestellt. Da weißt du, wo du besser Bescheid. Wenn ich mich nicht täusche, ist das genau so, ja?
So ist es, ja.
Und dadurch weiß ich, dass bei dem Visa-Antrag unser Kunde quasi auf allen Stellen registriert wurde, nämlich beim thailändischen Bildungsministerium, beim Visumsantrag beim thailändischen Außenministerium und dann bei der Einreise, bei der entsprechenden Extension of Stay, dann bei der thailändischen Immigration. Und somit geht der ganze Kreis konform. Was auch noch ein Indikator ist in meinen Augen, wenn jemand eine Gebühr verlangt und sie nicht aufschlüsseln kann. Also wir zum Beispiel nennen das Servicegebühr und wir schlüsseln eine Servicegebühr separat zur Visumsgebühr aus. Beim E-Visa haben wir Servicegebühr X und zuzüglich Visagebühr der Botschaft in so und so viel Euro, Franken etc. Also wenn jemand die Gebühr, die er erhebt, nicht entsprechend aufschlüsseln kann bei solchen Anträgen, dann ist es meistens auch ein Indikator, dass da entsprechend mit fragwürdigen Mitteln gearbeitet werden könnte.
Teegeld nennt man sowas hier in Thailand.
Das nennt man Teegeld, das ist korrekt, ja.
Ja gut, also mit anderen Worten einfach auch ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen. Wenn zu viele Ungereimtheiten kommen oder man stellt Fragen und bekommt keine plausiblen, vernünftigen Antworten, sondern wird einfach so mehr oder weniger abgewimmelt. Genau so, abgewimmelt. Siehst du, du manchmal, wenn man so lange hier lebt, du, manchmal fallen einem deutsche Wörter nicht mehr ein. Das ist schon komisch, ja. Aber du hast recht, einfach so abgewimmelt wird, dann sollte man schon mal hinterfragen, geht das da alles so mit rechten Dingen zu? Aber bei euch haben wir eben bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Deswegen auch möchte ich auch den Zuhörern und Zuschauern ans Herz legen. Vielleicht solltet ihr auch euch mit Leuten unterhalten, die sowas vor euch schon gemacht haben. Und wenn sowas gut funktioniert hat, kann man davon ausgehen, dass es auch bei euch funktionieren wird. Wobei sich gerade was Visa-Angelegenheiten betrifft, immer wieder Sachen ändern. Also das war vor 3 oder 4 Jahren aktuell war, das muss heute nicht mehr aktuell sein. Da kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung zum Beispiel reden. Also ein Education-Visum, vor 2, 3 Jahren konnte man noch in jeder Altersklasse, also selbst ein 60- oder 70-Jähriger. Wir hatten einen Schüler, der war 74, der war hier bei uns 2 Jahre lang mit einem Education-Visum. Ja. Und dann haben die thailändischen Behörden beschlossen, nein, das machen wir nicht mehr, das gibt's nicht mehr, nur noch bis 49. Warum hat man 49 gewählt? Weil ab 50 habt ihr Anspruch auf ein Retirement-Visum, was umgangssprachlich also dieses Rentnervisum ist. Aus dem einfach, aber auch wenn ihr noch tatsächlich gar nicht im Ruhestand seid, aber einfach nur aufgrund des Alters habt ihr diesen Anspruch, ab 50 ein Retirement-Visa zu machen. Und der Gesetzgeber sagt, dann nutzt doch diese Möglichkeit. Ne? Ihr könnt zwar dann nebenbei trotzdem noch die Sprache lernen, aber die Möglichkeit sollte genutzt werden. Deswegen gibt es da immer wieder Änderungen. Also das, was ihr von Leuten hört, die vor 2, 3, 4 Jahren Erfahrung gemacht haben bezüglich Visa, das muss nicht sein, dass das heute noch so aktuell ist. Und deswegen sitzen wir auch heute hier, weil wir euch hier updaten wollen. Und das ist jetzt gerade aktuell, weil es auch durch die Medien geht, mit diesen Fake-Visa, die zwar echte Visa sind, aber nicht ordentlich im System hinterlegt sind bei allen Behörden. Und deswegen kann es dazu Schwierigkeiten geben.
Also ich kann euch sagen, dass jeder Immigration Officer anhand eures Stempels der Extension of Stay im Pass sagen kann, ob es sich hier um ein T-Geld-Visum oder T-Geld-Verlängerung handelt oder nicht. Also jeder Immigration Officer kennt den Unterschied und kann das entsprechend beurteilen anhand eures Reisepasses. Es gibt da gewisse Indikatoren, die sind eher mehr intern. Also wenn er will, kann er das entsprechend sehen und entsprechend reagieren. Deshalb ist ganz wichtig, da auf absolute Legalität zu achten und entsprechende den thailändischen Immigrationsrechten Folge zu leisten. Ich möchte auch nur kurz eine Anmerkung machen, hatte ich nämlich gestern erst in einem Beratungsgespräch bezüglich einer Auswanderung. Wir haben uns dann für das DTV-Visum für diese 2 Klienten entschieden. Also nicht wir, der Kunde hat sich dazu entschieden. Und der Kunde hatte von dem Anfang an eigentlich nicht das DTV-Visum am Schirm. Also er kannte es, aber sein Problem war, er hat schon, und da gebe ich ihm auch recht, in mehreren Medien und auf Facebook gelesen, dass das Visum auch bereits in Verruf geraten ist und sehr viel missbraucht wurde. Das DTV-Visum, also das ist das 5-jährige Destination Thailand Visa, mit Multiple Entry und 180 Tage Aufenthalt pro Einreise, das gibt es erst seit einem knappen Jahr. Und das ist tatsächlich so, dieses Visum wurde auch bereits mehrfach schon zweckentfremdet, das ist korrekt, vor allem teilweise mit den Softpower-Activities oder auch mit falschen Dienstverträgen auf der Workation-Basis. Er ist aber tatsächlich ein Remote-Worker, er hat tatsächlich schon jahrelang einen Remote-Arbeitsvertrag und entsprechend diese hat er Bedenken gehabt bezüglich dem DTV-Visum. Ich habe ihm dann natürlich gesagt, wenn wir das alles richtig machen, wenn der Vertrag besteht, wenn auf Nachfragen natürlich auch entsprechende Gehaltsnachweise gezeigt werden können, ist das kein Problem. Das Visum kann dann beantragt werden, wird dann auch genehmigt. Und das ist auch in seinem Fall die beste Visa-Variante. Deswegen haben wir ihm dazu auch geraten, dies zu tun. Aber man sieht schon, was das für Wellen schlägt, auch beim DTV-Visum. Und da gibt es auch sehr zwielichtige Angebote. Wenn jemand ich will gar nicht sagen, dass Geld nicht hat, aber entsprechend keine Nachweise für seine Vocation oder für eine Softbauer-Aktivität eine entsprechende, dann gibt es auch hier Angebote vor Ort, die sind teilweise im sechsstelligen Bereich schon. Da verspricht eine Agentur mit einem kurzen Trip nach Laos und einem kurzen Aufenthalt in Laos oder Kambodscha auch, habe ich auch schon gesehen, ein 5-Jahre-Visum, man muss sich um keine Unterlagen kümmern für entsprechende Vocation-Vorlagen, also für digitale Nomaden, keine Dienstverträge, es wird da alles gestellt. Solche Dinge sind bitte auch mit Vorsicht zu genießen. Also abgesehen davon, dass natürlich solche horrenden Summen absolut jenseits von Gut und Böse sind, weil man, wie man weiß, die Gebühr für die Erteilung des Visums sind umgerechnet 350 Euro. Natürlich, wenn jetzt eine Agentur das übernimmt und den Antrag stellt, dass die Bearbeitungsgebühr verrechnet oder im E-Visa-System auch dafür für die Prüfung der Unterlagen natürlich Arbeit anfällt und auch entsprechend diese berechnet, das ist legitim, aber Wenn das Summen sind, teilweise im hohen 5- bis zum anfänglich 6-stelligen Betrag, auch da sollten dann schon entsprechend die Glocken kurz durchgehen und sagen, okay, da kann was nicht so ganz passen. Des Weiteren wird diesen Visumsinhabern dann oft auch erst danach gesagt, naja, ihr könnt aber jetzt die 180-Tage-Verlängerung nicht im Land machen, ihr macht bitte jetzt alle 180 Tage den Border Run, weil für die Verlängerung im Land, da passen eure Unterlagen ja vielleicht dann doch nicht so ganz, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und auch so kenne ich es von teilweise ID-Visa, dass die schon verabreicht werden im Land, aber dann wird auch gesagt, nee, aber Re-Entry gibt es nicht. Also wenn du rausgehst und wieder reinkommst, wenn du dann wieder reinkommst, dann kommst du visafrei und dein ID-Visa ist weg. Also da merkt man auch schon bei diesen Indikatoren, okay, wie, es gibt kein Re-Entry dafür, wie, ich kann das Re-Entry zum ID nicht dazu buchen, dann weiß man auch schon, okay, na klar, an der Grenze wird ordentlich geschaut und überprüft, entsprechend bei Aufenthaltsgenehmigungen. Und wie gesagt, auch beim DTV-Visum, wenn da jemand sagt, nee, ich habe das Recht, die 180 Tage einmalig um 180 Tage zu verlängern und somit 360 Tage Aufenthalt im Land herauszuholen aus dem DTV, aus einer Einreise vom DTV. Und wenn dann entsprechend ein Büro oder ein Vermittler oder eine Agentur sagt, nee, das kann dann aber nicht benutzt werden. Oft wird das, wie gesagt, auch später gesagt, da kann man das natürlich nicht mehr als Indikator verwenden, aber wenn das der Fall ist, dann weiß man schon, okay, da ist was nicht hundertprozentig korrekt. Denn wenn das ein korrektes DTV-Visum ist, aus dem E-Visa-System oder aus einer Botschaft, gut, im Moment sind ja alle ans E-Visa-System schon angeschlossen, oder beinahe alle, glaube ich, dann hat, wenn das korrekt beantragt wurde und korrekt ausgestellt wurde, dann ist die Verlängerung im Land bei weiteren 180 Tagen in Form der Extension of Stay beim Immigrationsbüro mit 1.900 Baht einwandfrei möglich. Das sind so die offiziellen Kosten für diese 180-Tage-Verlängerung auf dem Immigration Büro.
Man hört natürlich, wenn du so sprichst, dass es für dich ein tägliches Geschäft ist. Für dich ist das ganze Vokabular hier im Kopf drin. Wenn ich dir da so zuhöre, als, ich sag's mal, als Laie, bin ich mit sowas schon richtig überfordert. Deswegen ist es ja auch gut, dass es Agenturen wie euch gibt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es da draußen noch viel, viel mehr Menschen gibt, die noch weniger als ich, der hier in Thailand ist und ja auch so ein bisschen mit, zumindest mit dem Education Visum zu tun habe. Aber wer gar nichts damit zu tun habe, der ist wirklich überfordert.
Absolut.
Und wie soll ein Mensch, der vor allem mit thailändischen Behörden keinerlei Erfahrung hat und wie soll der damit zurechtkommen? Man kann grundsätzlich fast alles eigentlich alleine machen, aber es wird wirklich schwierig. Und mitunter, wenn man was falsch gemacht hat, dann muss man es ein zweites Mal machen. Und wenn es dann wieder falsch ist, muss man ein drittes Mal machen. Und wenn man es dann beim dritten Mal macht, ist dann ein anderes Dokument schon nicht mehr gültig. Also manchmal beißt sich da die Katze selbst in den Schwanz. Deswegen ist es wirklich sinnvoll, wenn man einfach Profis und Fachleute an das Ganze ranlässt.
Sehe ich genauso. Es gibt ja auch Dinge, die zum Beispiel die ich vielleicht selber könnte, aber nicht selber machen möchte. Das ist auch ein Unterschied. Es geht gar nicht immer nur ums Können, sondern oft auch um die Bequemlichkeit und das Wollen und natürlich um die Effizienz. Aber ich gebe da recht, natürlich kann ein Visumsantrag selber gestellt werden. Die offiziellen Zugangsdaten sind, die Webseite, der Link ist ersichtlich. Jeder kann sich einen Account anlegen und dort ein Visum beantragen, natürlich. Und auch, es gibt eine Checkliste. Was ich bemängle, ist natürlich die Kontaktmöglichkeiten bzw. die Kontaktfreudigkeiten der unterschiedlichen Botschaften und Konsulate. Oft bekommt man da keine Antwort. Ich kann verstehen, dass die natürlich sehr viele E-Mails bekommen, aber ernste Anfragen gar nicht zu beantworten, ist absolut für mich in der Dienstleistungsbranche ein absolutes No-Go. Da hilft leider die Botschaft nicht sehr viel und beruft sich oft auf die eigene Webseite und sagt, schaut es auf der Webseite nach. Nee, ist natürlich Die Leute, die danach fragen, haben sich da schon auf der Webseite meistens erkundigt. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt natürlich Unterstützung in Form von kaufbar, von zahlbarer Unterstützung. Es gibt natürlich auch zahlreiche gute Videos, gute Kanäle auf YouTube oder im Internet, wo auch immer, wo das vorgezeigt wird, kostenfrei. Es gibt auch gute Gruppen auf Facebook. Für DTV gibt es eine riesengroße englische Gruppe, die sehr gut unterstützend ist, meiner Erfahrung nach, was ich so gelesen habe in den letzten Monaten. Aber natürlich ganz klar, die Fachbegriffe, die auch teilweise auf den Webseiten der Botschaft verwendet werden, können schon verwirrend sein. Und sagen wir mal ehrlich, Thailand hat ja enorm viele Visumsarten.
Das ist richtig, da kann man nicht den Überblick behalten, nee. Schon gar nicht als Laie. Aber wenn wir jetzt nochmal aufs eigentliche heutige Thema zurückkommen, was hat sich geändert? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal vom Education Visum sprechen kann, das Education Visum, das wurde früher von der Botschaft, vom Konsulat eingestempelt in den Pass. Das gibt es heute nicht mehr. Heute wird das beantragt als E-Visa, als
elektronisches Visum.
Elektronisches Visum wird beantragt. Das kann man entweder selbst machen oder aber, weil das ja alles in Englisch ist, wer sich das nicht zutraut oder Angst hat, was falsch zu machen, weil das Problem ist ja, wenn du was falsch machst, dann kann es sein, dass das Visum abgelehnt wird, nicht weil sie euch nicht in Thailand haben wollen, sondern weil einfach die Daten falsch übermittelt wurden und dann hat man die Gebühr leider umsonst bezahlt. Und dann muss man den Antrag ein zweites Mal stellen und muss dann aber auch ein zweites Mal die Visagebühr bezahlen. Correct. Also das ist die Änderung, dass es also kein eingestempeltes Visum mehr ist, dass es ein DIN A4-Blatt ist, was online beantragt wird und dann auch per E-Mail zugeschickt wird. Das ist die eine Änderung. Die andere Änderung ist, dass jetzt in letzter Zeit es häufiger vorgekommen ist, dass Antragsteller eines ID-Visums jetzt auch von den Botschaften und Konsulaten zum Interview gerufen werden. Nicht jeder, nicht immer, aber sie schauen sich die Unterlagen an und wenn sie, das kann stichprobenartig sein, dass sie sich einfach Leute willkürlich raussuchen oder wenn sie einfach sagen, bei dem sind so ein paar Sachen, die hinterfragen wir doch einfach lieber nochmal, dann rufen sie die Leute zum Interview. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, das Konsulat zum Beispiel, nehmen wir mal das in Berlin, du musst zum Konsulat nach Berlin, du wohnst aber 400-500 Kilometer weit weg. So, dann fährst du nur wegen dieses Interviews dorthin. Dann geben die dir aber auch nicht Bescheid und sagen, okay, das Visum wird jetzt erteilt, sondern nach dem Interview fährst du wieder nach Hause, die 400-500 Kilometer zurück. Und was auch jetzt auch schon vorgekommen ist, dass der gleiche Antragsteller noch ein zweites Mal zum Interview gerufen wird. Man ruft den nicht etwa an am Telefon und sagt, nee, wir hätten da noch mal ein, zwei Fragen, was ja alles möglich wäre. Ja. Nein, er wird nochmal aufgefordert, zum Interview zu kommen. Dann fährt er ein zweites Mal diese 400 oder 500 Kilometer, um dann noch 2, 3, 4 weitere Fragen zu beantworten. Das können natürlich Fragen sein, wie finanzieren Sie Ihren Aufenthalt in Thailand und so weiter. Wo werden Sie wohnen? Kennen Sie dort jemand in Thailand? Haben Sie dort Anschluss? Solche Fragen können es sein. Einfach nur, um sicherzugehen, dass ihr auch wirklich das macht, was ihr im Vorfeld sagt. Wenn ihr also einen ID-Visa beantragt, dann erwartet man von euch, dass ihr dorthin geht in erster Linie, um zu lernen. Natürlich lernt ihr keine 8 Stunden am Tag. Das ist mehrmals die Woche für jeweils 2 Stunden. Und dann habt ihr noch Hausaufgaben auf. Also, aber es füllt natürlich nicht den ganzen Tag aus. Ihr braucht da keine Sorgen haben. Es bleibt noch genügend Zeit, um zum Strand zu gehen und Freunde zu treffen und Spaß zu haben. Das muss man einfach mal sagen, also ihr seid keine Vollzeitschüler, die von morgens bis abends nichts anderes machen, außer zu lernen. Aber man muss eben wissen, der eigentliche Grund des Aufenthalts soll der Bildung dienen und dafür ist dieses Visum ins Leben gerufen worden. So, das ist also die eine Sache. Es kann also zum Interview kommen. Dann das Nächste, was schon vorgekommen ist, dass das Visum wird dann erteilt, was zu, ich sag mal, 99% auch tatsächlich der Fall ist. Das wird dann erteilt und dann habt ihr das Visum, reist nach Thailand und dann steht ihr hier am Flughafen bei der Immigration und dann kann es vorkommen, also ich sage immer nur, was passieren kann, nicht, da dass es so passieren muss. Es kann natürlich einfach sein, ihr bekommt einen Stempel, geht durch, alles gut. Kann aber auch vorkommen, dass man dann nochmal, dass der Immigration-Beamte nochmal solche Fragen stellt. Okay, Sie gehen dort und dort zur Sprachschule. Was lernen Sie denn da? Ja, Thai. Warum wollen Sie denn Thai lernen? Ja, wenn man dann zum Beispiel sagen kann, ich habe eine thailändische Freundin oder einen thailändischen Partner, dann ist das gut. Oder wenn man sagen kann, ich habe thailändische Kunden, ich arbeite in Deutschland und es ist gut, wenn ich mit denen mich in deren Sprache unterhalten kann. Also man muss schlüssige Antworten geben können. Wenn man die nicht parat hat und man stottert rum oder der fragt zum Beispiel, ja, wo ist denn die Schule? Wie heißt denn die Schule? Nehme ich jetzt mal unser Beispiel. Ja, keine Ahnung, ich glaube irgendwie ABC oder so. Ja, wo sind die denn? Müssten in Pattaya sein. Wo genau, weiß ich nicht. Das heißt, der hat sich überhaupt gar nicht vorbereitet. Man sollte schon wissen, wo lernt man. Vielleicht, wenn es schon möglich ist, sich vielleicht vorher schon mal einen Stundenplan geben lassen. Das hängt davon ab, wie frühzeitig man dort zum Interview gerufen wird. Manchmal liegt er schon fest, manchmal aber auch nicht. Aber das ist nicht so dramatisch. Wichtig ist immer, dass man schlüssige Antworten geben kann. Und dann, was immer eine Falle ist, wo man wirklich aufpassen muss, ist, wenn dann die Frage kommt, ja, okay, Sie sind ja dann ganz schön lange in Thailand. Wie lange wollen Sie bleiben? Ein Jahr, okay. Wovon leben Sie denn dann? Ne? Und dann passiert es manchmal, dass sich Leute verhaspeln, verquatschen und sagen, ja, ich habe mein Notebook, mein Laptop dabei, ich arbeite online. Bam, bam! Das war's. Pass zurück, warten auf den nächsten Flieger und tschüss nach Hause. Warum?
Weil der Zweck des Aufenthalts nicht plausibel erklärt werden konnte. Das ist die offizielle Begründung, und zwar ist es so, dass für ein Education-Visum der Zweck des Aufenthalts, wie Wolfgang vorher schon gesagt hat, die Bildung ist, also das Lernen, das Studieren, und das wollen die da auch hören. Wenn ich natürlich sage, ich arbeite in Thailand, egal ob remote oder nicht, das ist ja grundsätzlich möglich, aber dann ist die Art des Visums, welches ich beantragt habe, das Falsche. Denn für diesen Aufenthaltsgrund muss ein anderes Visum zur Einreise beantragt werden, zum Beispiel ein Non-Immigrant B, Business Employee, whatever, oder ein DTV Destination Thailand Visum mit Basis auf Vacation. Das sind Visa-Arten, welche das Remote-Arbeiten oder das Arbeiten, das Geldverdienen in Thailand grundsätzlich erlauben. Ich weiß, beim Non-B hast du noch das Work-Permit-Thema, das steht auf einem anderen Blatt Papier jetzt. Aber das sind grundsätzlich Visa-Arten, welche das Arbeiten in Thailand erlauben. Und wenn ich mit einem Studenten, wie ein Student einreise, ich weiß, das klingt jetzt sehr blöd und sehr banal, dann ist aber bei Aufenthaltsgrund das Studieren, die Bildung, das Lernen oder für was ich mein ID-Visum halt bekommen habe und nicht das Remote-Arbeiten und schon gar nicht in Thailand arbeiten, das ist nicht der Aufenthaltsgrund. Der Officer kann dadurch die Einreise verweigern mit der Begründung, das Visum passt nicht zu deinem Reisezweck. Fliegst du zurück, beantragst du das richtige Visum für deinen Reisezweck, den du angegeben hast, und dann wirst du nach Hause geschickt. Sagt nicht, dass ihr online arbeitet, wenn ihr mit einem Non-Immigrant ID-Visum einreist. Sagt, ihr arbeitet nichts. Das klingt auch wieder blöd, aber sagt ihm, ihr habt Geld. Das ist einfach so. Er wird nicht eure Konten überprüfen, kann er auch nicht. Ihr habt ja wahrscheinlich noch kein Konto hier und außerdem in Deutschland sowieso nicht. Aber sagt ihm einfach, ihr habt Geld, ihr habt in Deutschland, Österreich, Schweiz gearbeitet, entsprechend einen Betrag auf der Seite, um euch das Studienjahr hier finanzieren zu können. Ihr seid finanziell für die Dauer eures Aufenthalts unabhängig und habt Geld. Ich weiß, es klingt blöd, aber sagt, ihr habt Geld. Sagt nicht, ihr habt irgendwo einen Online-Job, einen Remote-Job. Sagt, ihr habt Geld und fertig. Natürlich ist es möglich zu sagen, okay, ich bekomme Kapitalerträge aus Anlagen, aus Zinsen, aus Dividenden. Genau. Wenn das der Wahrheit entspricht, kann man das natürlich auch sagen. Das kann man machen.
Freilich. Leute haben Mieteinnahmen,
Regelmäßig. Passive Einkommen aus dem Ausland. Genau. Aber bitte keine aktiven Einkommen. Und ganz ehrlich, ich würde der Officer auf der Grenze, der will sich ja mit euch auch nicht so lange aufhalten. Also ich würde das gar nicht so komplizieren mit, ich habe ETFs oder ich habe diese Währung. Und also ich würde einfach sagen, ich habe Geld, ich bin finanziell für meine Dauer des Aufenthalts unabhängig. Punkt. Und die Frage sollte eigentlich ausreichend beantwortet sein.
Genau, gerade wie du es gesagt hast, solche Interviews oder solche Fragen, die können, die dauern keine 10, 15, 20 Minuten. Das würde den ganzen Geschäftsbetrieb aufhalten. Es dauert alles immer nur ein paar Minuten. Und wenn die richtigen Antworten gleich kommen, dann ist man da ganz schnell durch.
Absolut.
Und wenn derjenige anfängt zu stottern und weiß nicht, was er sagen soll und hat keine plausiblen Antworten, kann es halt wirklich passieren, dass man wieder nach Hause geschickt wird. Was aber auch nicht heißt, dass ihr dann nicht mehr einreisen dürft. Wenn das passiert, setzt euch mit dem Unternehmen zusammen, was sich um euer Visum gekümmert hat. Also in dem Fall halt die Schule, die sich um dieses Visum gekümmert hat. Und dann schaut man einfach, welche Alternativen es gibt. Und es gibt immer Alternativen. Weil, wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Visa-Arten, mit denen man hierher kommen kann. Es gibt Alternativen. Macht euch also nicht verrückt. Es kostet dann natürlich unnötig Geld, weil wenn ihr wieder nach Hause geschickt werdet, ihr habt zwar sowieso einen Rückflug, das heißt, den müsst ihr nicht bezahlen, weil der Rückflug ist ja eh da, aber ihr habt in jedem Fall wieder ein neues Ticket, was ihr kaufen müsst fürs Wiederherkommen. Also es ist mit unnötigen Kosten verbunden, die ihr vermeiden könnt, wenn ihr euch auf solch ein Gespräch vorbereitet. Deswegen haben wir den heutigen Podcast eingeleitet. Deswegen sind wir heute hier, um euch zu informieren, was auf euch zukommen kann und wie ihr euch da vorbereiten könnt.
Also wir bei Fest Consulting legen zum Beispiel unseren Kunden immer nahe, dass man sich entsprechend auf die Einreise in Thailand vorbereitet, egal mit welchem Visum, welcher Visa-Art man in Thailand einreisen möchte. Es ist einfach legitim, dass ein Beamter an der Grenze bei der Einreise fragt, was tust du hier? Die Frage ist legitim. Auch wenn das teilweise für uns Europäer befremdlich erscheint, wir waren vielleicht schon 10-mal, 15-mal im Urlaub hier, das hat uns gestempelt, visumfrei rein, zack, fertig, und jetzt auf einmal reisen wir und auf einmal will er das wissen. Das klingt für uns teilweise befremdlich, sehr viele von uns sind ja auch Grenzen im Schengen-Raum in Europa gar nicht mehr gewohnt, deshalb ist das für uns teilweise eine Situation, mit der wir gar nicht rechnen, dass der mich überhaupt fragt, was ich hier mache. Aber es ist dem Einwanderungsgesetz folgende absolut legitime Frage, jetzt bereitet euch vor. Also wenn ihr mit einem Studentenvisum kommt, dann kommt ihr, um zu studieren. Wenn ihr mit einem Rentnervisum kommt, dann kommt ihr, um hier euren Ruhestand zu verbringen und nicht um YouTube-Videos zu machen oder um hier entsprechend einer Tätigkeit nachzugehen. Also ihr kommt um den Ruhestand. Das ist die einzige Antwort. Also wenn ihr gefragt werdet, dann beantwortet gemäß eurem Visum den richtigen Aufenthaltszweck. Es ist ja umgekehrt genauso. Wenn ein Thailänder in den Schengen-Raum reisen möchte, ist der Reisegrund ja ein absolut explizit wichtiger Punkt.
Genau, das habe ich jetzt in der Minute gerade im Kopf gehabt, weil da ist mir schon etwas zu Ohren gekommen, dass Thai-Frauen zum Interview gerufen wurden, dass sie dann, die müssen ja dorthin zum Interview, jeder muss ja dorthin, Fingerprints und sowas alles machen, und dann werden manchmal so ganz nebenbei so Fragen gestellt, ja, dann waren Sie denn schon in Deutschland, und dann, nein, war noch nicht da, und was machen Sie so einen ganzen Tag und so, und dann wissen die gar nicht so richtig, was sie antworten sollen. Und dann kommt zum Beispiel gerade die Frage, wenn der zu Besuchende deutlich älter ist als zum Beispiel der Antragsteller des Visums, dann wird gefragt, ihr Bekannter, ihr Verlobter oder was auch immer, ist ja schon ein bisschen älter, ist ja gesundheitlich noch soweit gut drauf und so. Und aber wenn Sie dann in Deutschland sind, dann kümmern Sie sich ja auch um ihn und pflegen ihn.
Bam!
Das wird so unterschwellig so reingeschoben. Und wenn dann das bestätigt wird, ja, ich gehe nach Deutschland, um ihn zu pflegen, dann ist das schon wieder kein Schengen-Visum, kein Touristen-Visum.
Absolut.
Dann geht es um Pflege und dann ist es das falsche Visum. Also man muss schon verdammt aufpassen.
Wobei ich da ganz kurz nur korrigieren möchte, dieses klassische Interview auf der Botschaft, das gibt es eigentlich bei Besucher- und Touristenvisa gar nicht mehr. Also man wird zur Visastelle der Deutschen Botschaft oder Österreich-Schweizer selber gebeten, dort die Unterlagen abzugeben, und die machen eine Vorüberprüfung, und da kann es sein, dass 1, 2, 3 Fragen gestellt werden, Notizen gemacht werden, aber so das klassische Interview findet nicht mehr statt. Also es müsste sich keiner fürchten, dass er da jetzt entsprechend einen Aufsatz oder ein Interview oder einen Monolog vortragen muss. Nee, also da werden schon, aber nach dem Reisegrund wird auch dort gefragt, wie du sagst, und da ist es entsprechend wichtig, wenn ich ein Besuchsvisum antrage, dann ist mein Reisegrund Besuch. und nicht, ich pflege ihn oder wenn ich ein Touristenvisum beantrage, ist mein Reisegrund Tourismus. Das ist panabel. Ich weiß, dass die Grenzen verschwimmen und es mischt sich auch sehr oft. Natürlich, wenn ich hier nach Thailand jetzt komme auf ein Ständenvisum, dass ich auch mal ein Wochenende als Tourist in die Provinz fahre, mir was ansehen fahre, das ist doch selbstverständlich. Aber das ist nicht das, was der Officer hören möchte. Und es ist nun mal leider so, dass gewisse Leute, bitte nicht alle und auch nicht die meisten, aber sehr viele, kommt natürlich auf die Tageserfassung an, sind genau darauf aus, jemanden zu finden und stellen explizit solche Fragen, um sich entsprechend in einer Machtposition den gewissen Kick selbst geben zu können. Solche Leute gibt es, ich weiß, das ist natürlich ein Narzisst, dann ist mir bewusst, aber die Leute gibt es und wenn Leute Macht haben, kommt das des Öfteren zu Vorschein. Deshalb ist wichtig, bereitet euch auf die Einreise vor. Das ist ganz wichtig auf euren Grund. Es ist ganz wichtig, dass ihr eine plausible Antwort habt. Natürlich, ich weiß, 9 von 10 werden vielleicht nicht gefragt bei der entsprechenden Visumsart, aber macht es trotzdem. Habt eine plausible Antwort und dies so einfach, wie sie erscheint. Ich habe ein ID-Visum, ich komme zum Studieren. Ich habe ein Rentnervisum, ich komme zum Ruhestand. Ich habe ein Business-Visum, ich komme für Business. Ich habe ein DDV-Visum, ich komme für Remote-Work oder ich komme, um die Softbar-Aktivität, um Thai-Boxen zu lernen oder einen Kochkurs zu gehen, was ihr halt gebucht habt. Aber antwortet gemäß eurer Visa-Art. Das ist wichtig und kann euch vor vielen Problemen bei der Einreise schützen.
Wenn ihr diesbezüglich Fragen habt, weil es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, scheut euch nicht, uns anzuschreiben. Stefan ist erreichbar, ich bin erreichbar, wenn es sich um Education Visum handelt. Schreibt uns, schickt uns E-Mails, wir helfen euch gerne weiter. Wir verstehen natürlich, dass es wirklich sehr, sehr komplex ist und wir lassen euch dort auch nicht alleine.
Ganz kurz nur möchte ich eines anmerken, ihr habt bestimmt gemerkt, dass niemand, Wolfgang und ich auch nicht gesagt habe, Hände weg von unseriösen Agenturen. Also unsere Aufgabe ist es hier ja nicht, euch zu belehren. Wir wollten euch aufzählen, wie ihr eventuell seriösere von etwas unseriöseren eventuell unterscheiden könnt. Aber uns ist natürlich bewusst, dass es in der Praxis ja oft anders ist und sehr viele eben gezielt solche Angebote suchen. Deshalb haben wir bewusst auch nicht den Lehrerfinger erhoben und gesagt, nee, Finger weg davon, nee, ganz und gar nicht. Das entscheidet bitte jeder für sich selbst. Jeder, der nach Thailand kommt, ist entsprechend mündig und kann dies für sich entscheiden.
Ja, muss jeder für sich.
Genau. Wissen. Also wir möchten da auf gar keinen Fall Finger weg sagen oder solche Agenturen benennen oder entsprechend vor solchen Agenturen euch abraten. Das geht's gar nicht. Was wir aber sehr wohl sagen wollen ist, ihr habt in Thailand die Möglichkeit zwischen legalen und halblegalen Wegen, für welchen ihr euch entscheidet, das müsst ihr bitte selbst tun. Also wir möchten hier nicht die Position des Lehrers einnehmen und euch entsprechend
richtig
vor solchen Agenturen sagen, Finger weg. Nee, wenn ihr euch zu solchen Wegen entscheidet, dann uns ist natürlich bewusst, dass es in der Praxis sehr oft stattfindet und teilweise es auch keine anderen Möglichkeiten gibt. Die Entscheidung dazu, die trefft ihr natürlich alles.
Man geht natürlich immer ein gewisses Risiko trotzdem ein, weil jede Behörde hat auch immer noch eine übergeordnete Behörde. Und häufig werden diese Behörden von einer übergeordneten Behörde kontrolliert. Und wenn das der Fall ist, was gelegentlich vorkommt, dann kann es durchaus auch mal sein, dass man sagt, Moment mal, da befindet sich der Herr XYZ mit einem Education-Visum in Thailand, der hat aber noch nie einen Sprachkurs besucht. Vielleicht ist er zur Schule gegangen, hat unterschrieben, aber er hat tatsächlich keinen Sprachkurs besucht. Das kann man mitunter ganz einfach feststellen, indem er, wenn er seine 90-Tages-Meldung macht, einfach mal ein paar Worte in Thai gefragt wird.
Ja, absolut.
Und wenn er dann gar nicht antworten kann, dann sagen sie, wie, sie lernen doch schon ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Wieso können Sie auf meine Fragen keine Antworten geben? Also rechnet auch dann schon damit, dass wenn ihr, ich sag's mal so, genau so eine Umwege geht, was hier in Thailand halt auch möglich ist, dass es auch mal schief gehen kann, weil ihr an den falschen Beamten kommt.
Einen guten Abschlusssatz habe ich mir da auch noch auf die Seite gelegt, bei genau eben zu diesem Thema. Vergesst bei der Entscheidung nur bitte eines nicht, der Letzte in der Kette seid ihr.
Und ihr müsst auch die Konsequenzen tragen.
Absolut.
Wenn jemand ausgewiesen wird, dann wird das ganz sicherlich nicht die Agentur sein und auch nicht der Immigration-Beamte, sondern, ja, sondern ihr werdet es sein. Und deswegen müsst ihr die Konsequenzen tragen und überlegt euch, was ihr wirklich wollt. Wenn ihr euch für ein Education-Visum entscheidet, dann entscheidet auch bitte euch dazu, dass ihr jetzt wirklich zum Lernen herkommt und nicht nur um dieses Visum zu nutzen, um andere Dinge zu machen.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten heute, liebe Zuseher, liebe Zuhörer. Wir möchten noch darauf hinweisen, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Da sind Wolfgang und ich Administratoren in der Gruppe. Wir freuen uns natürlich. Bitte bei, ganz wichtig, wenn ihr anfragt in der Gruppe, den Gruppenregeln zustimmen und auch die Fragen beantworten. Uns ist ganz wichtig, dass unsere Gruppe geregelt und sauber abläuft. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr in die Gruppe kommt und dort entsprechend eure Fragen stellt. Die Community ist astrein. Wir alle in der Gruppe, ja, geben tolle und prompte Antworten. Wir freuen uns natürlich. Ganz wichtig auch, wir freuen uns über ein Abo auf unserem YouTube-Kanal beziehungsweise auch auf Spotify, iTunes. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast liked, wenn ihr den entsprechend auch mit euren Freunden und Bekannten teilt, die vielleicht gerade im Auswanderungsprozess sind oder die eben entsprechend schon in Thailand leben und zu gewissen Themen einfach fachkundig abgedatet werden möchten. Kommentiert auch gerne unseren Podcast, kommentiert auch gerne, wenn euch was nicht gefällt, wenn wir was zu verbessern haben. Die, die uns schon seit Anfang folgen, wissen, dass wir auf konstruktive Kritik immer zeitnah eingegangen sind, sei es die Tonqualität, sei es entsprechende Rückfragen zu neuen Themen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Themen vorschlägt, die wir im Podcast behandeln können. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir wollen ja, dass es auch euch Spaß macht. Uns macht es nämlich Riesenspaß. Und in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal beim Auswandern Thailand Podcast.
Ja, tschüss allerseits. Macht's gut. Tschüss, Stefan.
Ciao, servus.